Unter den Hunderttausenden von Keilschriftquellen, deren Übersetzung und Auswertung Aufgabe der Altorientalistik ist, befinden sich etliche, die literarischer Natur sind. Und unter diesen wiederum erzählen viele Geschichten, die wir heute als Mythen bezeichnen. Die Schreiber dieser Texte selbst kannten kein Wort für Mythos, ein Begriff, den wir dem Griechischen entnommen haben. Zu verstehen ist darunter eine Erzählung über oft übernatürliche Geschehnisse in grauer Vorzeit, in denen Götter und Helden eine Rolle spielen. In dieser Folge konzentrieren wir uns nur auf eine Art von Mythos, Schöpfungsmythen. Sie sind Zeugnis von Vorstellungen über den Ursprung der Dinge, die Entstehung des Kosmos, der Welt, ihrer Bewohner und uns selbst.
Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhard und Dr. Janine Wende. Herzlich willkommen! Wenn wir uns mesopotamische Mythologie anschauen, dann sprechen wir von Mythen in der Mehrzahl. Denn wir können auf Überlieferungen aus über zwei Jahrtausenden und aus mehreren Kulturkreisen zurückgreifen. Verschiedene Erzähltraditionen koexistierten, vermischten sich, beeinflussten einander und wurden im Laufe der Zeit an neue Theologien adaptiert.
Altorientalische Mythen finden sich in unterschiedlichen Textgattungen. Einige Dichtungen befassen sich ausschließlich oder hauptsächlich mit mythologischen Themen. Daneben finden wir entsprechende Inhalte in anderen Textgruppen, etwa in Beschwörungen, denen oft eine sogenannte Historiola vorangeht. Darunter ist eine kurze Erzählung zu verstehen, die eine Ätiologie, also eine Ursachenlehre, für das zu beschwörende Unheil enthält. Solche Einleitungen sind jedoch nicht nur im magischen Bereich der Dichtung oder erzählender Literatur zu finden, sondern auch in gelehrten Texten. Als solche sind die Omina aus altorientalischer Sicht zu betrachten. Die große astronomisch-astrologische Vorzeichenserie Enuma Anu Enlil etwa beginnt mit einem kurzen Absatz über die Schöpfung des Sternenhimmels, woraufhin mehrere tausend Himmelsbeobachtungen mit ihren jeweiligen ominösen Ausdeutungen aufgelistet werden. Die ausführlichsten Quellen für Schöpfungsmythen stammen aus dem späten 2. oder dem 1. Jahrtausend vor Christus. Meist sind sie einsprachig babylonisch oder zweisprachig babylonisch und sumerisch. Unter den verschiedenen Texten mit schöpfungsmythologischen Inhalten wird besonders einer gemeinläufig als babylonischer Schöpfungsmythos bezeichnet. Das 1094 Zeilen lange literarische Werk, das im Alten Orient nach seinen beiden Anfangsworten Enuma Elish zu Deutsch als oben genannt wurde. Dieses Werk wurde zwischen 1100 und 1000 vor Christus abgefasst und beschreibt unter anderem die Erschaffung der Welt durch Marduk, den Stadt- und Reichsgott Babylons. Jedoch ist die Schöpfung eigentlich nicht das Hauptthema dieser Dichtung. Sie hat einen entschieden theologisch-politischen Hintergrund. Der Text verewigt den Aufstieg Marduks von einer kleinen Lokalgottheit an die Spitze des Pantheons, parallel zum Aufstieg der ursprünglich kleinen Stadt Babylons zur beherrschenden Metropole im Zweistromland. Der Text des Enuma Elish greift auf ältere Motive und Schöpfungsbilder zurück, die uns deshalb auch in anderen Quellen begegnen. Eine Geschichte der Menschheit, einschließlich ihrer Schöpfung und beinahen Auslöschung, erzählt das babylonische Atram-Chassis-Epos. Dieses Werk ist nach dem babylonischen Noah, dem Helden der Sintflut, Atram-Chassis, zu Deutsch, der überaus weise benannt. Es handelt sich dabei um einen Vorläufer der alttestamentlichen Sintfluterzählung. Sowohl Enuma Elish als auch Atram-Chassis greifen Themen sumerischer Mythologie auf, wie sie beispielsweise in der Erzählung Enki und Ninmach erzählt werden.
Mesopotamische Religion ist polytheistisch. Das heißt, man glaubt nicht an einen Gott, sondern an mehrere Götter. Daraus ergeben sich auch verschiedene Glaubensvorstellungen. Die Aufgabe der Schöpfung wird also unterschiedlichen Gottheiten zugeschrieben. Der oberste Gott des sumerischen Pantheons ist An, in Babylonien Anum, der vergöttlichte Himmel. Er ist König und Vater der Götter und wird oft zusammen mit den Göttern Enlil und Enki auch als Schöpfer des Kosmos bezeichnet. Er wird jedoch kaum als aktiver Schöpfer der Welt oder der Menschen gedacht, sondern existiert in einer kosmischen Urform bereits in der Vorzeit. Im Laufe der Religionsgeschichte wird An zunehmend durch seinen Sohn Enlil von der Spitze des Pantheons verdrängt. In Babylon wird dieser wiederum durch den Lokalgott Marduk ersetzt, der im Enuma-Elisch und darauf zurückgreifende Erzähltraditionen des ersten Jahrtausends vor Christus als Schöpfergott agiert. In der ursprünglichen sumerischen Tradition der Stadt Eridu in Südbabylonien kommt die Rolle des Schöpfergottes hingegen dem Gott Enki zu, auf babylonisch Ea. Ihm wird diese Eigenschaft in besonders starkem Maße zugeschrieben. Anders als An ist er nicht in erster Linie Erzeuger, sondern Erbauer, ein geschickter Handwerker. Er trägt den sumerischen Beinamen Nudimmut, was wörtlich Menschenbildner heißt. Nach der Erzählung Enki und Ninmach ist Enki der Weise, der Wissende, der Umsichtige, der alles Erforderliche und Kunstvolle weiß, der Schöpfer und der, der alle Dinge formt. Und der überaus weise Gott, der Schöpfer, der die zahlreichen Götter ins Dasein gerufen hatte. Die Muttergöttin erscheint in sumerisch-babylonischen Quellen unter zahlreichen Namen und Beinamen, was auf verschiedene, parallele und teils zusammenfließende Traditionen zurückzuführen sein dürfte. Als Mutter der Götter begegnet uns Nammu, die Mutter, die allen vorangeht, die Gebärerin der zahlreichen Götter. Als Mitschöpferin der Menschen heißt die Göttin Belit-Ili, was wörtlich Herrin der Götter bedeutet, daneben aber auch Aruru oder Mama und Mami. Die Muttergöttin wird mit Geburt und Schöpfung gleichermaßen betraut. In einer altbabylonischen Hymne heißt sie etwa die Hebamme des Mutterleibes, des Himmels und der Erde, die Überfluss hervorgehen lässt auf sie, die sie gebären lässt. Die allererste der Igigi-Götter, die Schöpferin von allem, die Bildnerin der Anuna-Götter, der Götter und Könige.
Im Folgenden schauen wir uns nacheinander die mythologischen Vorstellungen über die Schöpfung des Kosmos, der Götter und der Menschen an. Die Schöpfung des Kosmos beginnt mit einem Urozean. Man stellte sich die Zeit vor der Weltentstehung nicht als völliges Nichts oder als Leere vor. Himmel und Erde existierten bereits, doch waren sie noch nicht voneinander getrennt. Die meisten Götter sind noch nicht geboren, die Gestirne nicht geordnet und ohne Sonne und Mond steht die Zeit still. In einem der ältesten literarischen Fragmente der Menschheit aus der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus heißt es:
An stand noch als junger Mann da, Himmel und Erde raunten einander zu. Damals waren Enki und seine Stadt Eridu noch nicht erschienen. Gott Enlil gab es nicht, Göttin Ninlil gab es nicht. Heute war vergangen, Zukunft war vergangen, das Tageslicht schien nicht, das Mondlicht kam nicht hervor.
Ein wiederkehrendes Motiv der Urzeit, vor allem in jüngerer Dichtung, ist das des Urozeans. Alle Länder waren Meer, heißt es in einer Beschwörung. Das Thema Wasser spielte eine zentrale Rolle im Leben der Mesopotamier, was sich in der Mythologie widerspiegelt. In der sumerischen mythischen Geographie liegt unter der Erde der Apsu, ein Süßwasserozean, woraus die Flüsse und Seen der Oberwelt gespeist werden. Der Apsu ist die Domäne des Gottes Enki, auf babylonisch heißt er Ea, und seines Hofes. Der Tempel Enkis in seiner Stadt Eridu heißt dementsprechend Haus des Apsu. Im Enuma Elish wird Apsu als urzeitliches Monster erklärt. Ea besiegt es im Kampf und errichtet daraufhin auf dessen Überresten seine Residenz. Als Gattin Apsus tritt Tiamat auf, deren Name sich vom babylonischen Wort für Meer ableitet, das personifizierte Salzgewässer. In dieser Dichtung stellen das vermischte Salz und Süßwasser den Urzustand dar, aus dem die Götter und schließlich die Welt hervorgebracht werden. In der Beschreibung dieses Zustandes führt der Text des Enuma Elish ein weiteres Motiv ein, die Benennung. Das Fehlen eines Namens ist Zeugnis von Nichtexistenz.
Als oben der Himmel noch nicht benannt war, unten die Erde noch nicht mit Namen gerufen war, da war schon Apsu, der Erste, der Göttererzeuger, und der schöpferische Geist Tiamat, welcher die Götter alle gebar. Sie vermischten ihre Wasser miteinander, aber Weideland hatten sie noch nicht zusammengefügt, Röhricht noch nicht gepolstert. Als keiner der Götter erschienen war, mit Namen noch nicht gerufen war, die Schicksale ihnen noch nicht bestimmt waren, wurden die Götter in ihnen erschaffen.
Dieser Anfang des Epos Enuma Elish lässt sich mit den ersten Versen der Bibel aus dem Buch Genesis vergleichen.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
Auch hier steht das Wasser am Anfang, wenn auch Gott schon als Urprinzip vorhanden ist. In verschiedenen literarischen Werken wird immer wieder auf die Trennung von Himmel und Erde am Anbeginn der Zeit angespielt. Im Enuma Elish wird dieser erste Schritt der Ordnung des Kosmos dem Gott Marduk zugeschrieben und gleichzeitig als Kulmination eines Konfliktes erklärt.
Marduk ruhte und inspizierte Tiamats Leichnam. Wie einen Fisch auf der Darre spaltete er ihn in zwei Teile. Die eine Hälfte von ihr stellte er auf und machte er als Himmelsdach. Er spannte die Haut und ließ eine Wache Posten beziehen. Ihr Wasser nicht herausgehen zu lassen, trug er ihr auf. Er überquerte den Himmel und machte ihn gleich dem Gegenstück des unterirdischen Süßwasserozeans. Der Herr vermaß des unterirdischen Süßwasserozeans Form und stellte den Erdkreis auf.
Marduk besiegt also das Seemonster Tiamat und teilt ihren Körper in zwei. Der obere Teil wird zum Dach des Himmels und der untere bedeckt die Erde. Der Abschnitt enthält die Vorstellung, dass sich über dem Himmel das Regenwasser befand. Wächter bewachten es und wenn es regnete, dann zogen sie die Stöpsel heraus. Dann wird gesagt, dass Himmel und Erdscheibe als genauso groß gemacht werden wie das bereits existierende unterirdische Süßwasser. Im Folgenden schafft Marduk die Gestirne und die mit ihnen verbundene Zeitrechnung.
Er formte Standorte am Himmel für die großen Götter. Sterne, Tierkreiszeichen stellte er als ihr Abbild hin. Er bestimmte das Jahr, teilte es in Abschnitte, legte 12 Monate fest. Er ließ den Mond aufgehen und vertraute ihm die Nacht an. Er bestimmte ihm die Ausschmückung der Nacht, um die Tage zuzuweisen. Monatlich, ohne Unterlass, machte er ihn durch eine Krone erhaben und sagte, »Zu Monatsbeginn, beim Aufleuchten über dem Land, strahlst du an den Hörnern, um die Tagesnennung zu bestimmen. Am 7. Tag wird die Krone halb sein. Am 15. Tag jeden Monats sei voll. Wenn die Sonne dich am Horizont sieht, nimm ab im rechten Maß und werde rückwärts schön. Am Neumondtag nähere dich dem Pfad der Sonne.«
Der Text beschreibt die Mondphasen. Anstelle von Mondsichel spricht der Text von Krone, weil auf der geografischen Breite Mesopotamiens die liegende Mondsichel wie eine Krone mit nach oben ragenden Hörnern aussieht. Die Hörnerkrone ist in der Bildkunst das Merkmal mesopotamischer Götter. Aus den Überresten Tiamats erschafft Marduk die Landschaft. Aus ihren Augen lässt er Euphrat und Tigris entspringen, aus ihrem Busen schafft er die Berge. Aus ihrem Schwanz macht er das Durmach, das kosmische Band, das Himmel und Erde zusammenhält, und ihre Oberschenkel stellt er als Stützen für den Himmel auf.
Eine ganz andere Schöpfungsvorstellung findet sich in einer Beschwörung gegen Zahnschmerzen.
Nachdem der Gott Anu den Himmel erschaffen hatte, der Himmel die Erde erschaffen hatte, die Erde die Flüsse erschaffen hatte, die Flüsse die Kanäle erschaffen hatten, die Kanäle den Morast erschaffen hatten, der Morast den Wurm erschaffen hatte, ging der Wurm vor den Sonnengott zu weinen. Vor Gott Ea flossen seine Tränen. Was gabst du mir zum Essen? Was gabst du mir zu saugen? Ich gab dir die Feige, die Reife, die Aprikose, den Apfel. Ich? Wozu das, die Feige, die Reife, die Aprikose, den Apfel? Hebe mich hoch und zwischen Zahn und Zahnfleisch setze mich. Vom Zahn will ich das Blut saugen und vom Zahnfleisch Stücke abnagen.
Diese kleine Schöpfungserzählung erklärt, wie das Zahnweh in die Welt kam. Hier entsteht ein Element des Kosmos aus dem anderen. Auch über die Menschenschöpfung enthält die mesopotamische Literatur mehrere Berichte. Sie stimmen weitestgehend darin überein, wie die Motivation der Götter zu diesem Schöpfungsakt erklärt wird. Nach der Erschaffung und Ordnung der Welt mussten die Götter zunächst selbst die schwere Arbeit der Bewässerung und Landwirtschaft verrichten. Um sich dieser Last zu entledigen, beschließen die Götter die Erschaffung des Menschen. So heißt es am Anfang der ersten Tafel des Adramchasis-Epos.
Als die Götter Mensch waren, ertrugen sie die Mühsal, schleppten sie den Drahtkorb. Der Drahtkorb der Götter war groß und die Mühsal schwer, viel war das Elend. Die Igigu-Götter pflegten Flüsse zu graben, die Kanäle der Götter, das Leben des Landes. Die Götter gruben den Fluss Tigris und anschließend den Euphrat. Die Götter schleppten die Mühsal Tag und Nacht.
Aufgrund der Beschwerden der schuftenden Götter schlug der weise Gott Enki vor, die Menschheit zu erschaffen, damit sie anstelle der Götter die Plackerei übernehmen sollten.
Die Muttergöttin möge ein Menschenwesen erschaffen. Der Mensch möge den Drahtkorb der Götter tragen. Sie riefen die Göttin. Sie fragten sie, die Hebamme der Götter, die weise Mami. Wirst du, Muttergöttin, die Erschafferin der Menschheit sein? Schaffe ein Menschenwesen, dass er das Joch auf sich nehme. Er nehme das Joch auf sich, die Arbeit für Gott Enlil, den Drahtkorb des Gottes möge der Mensch tragen. Die Muttergöttin hob an und sprach zu den großen Göttern. Nicht an mir ist es zu schaffen, bei Gott Enki ist die Aufgabe. Er möge mir Lehm geben, damit ich es schaffen kann. Enki hob an und sprach zu den großen Göttern. Zu Monatsbeginn am 7. Tag und am 15. Tag will ich eine Reinigung, eine Waschung durchführen. Einen Gott möge man schlachten. Die Götter mögen sich durch Eintauchen reinigen. Mit seinem Fleisch und Blut möge die Muttergöttin Lehm mischen. Dieser Gott und Mensch mögen im Lehm gemeinsam vermischt werden. Auf alle Zeit wollen wir die Pauke hören. Aus dem Fleisch des Gottes möge ein Geist entstehen. Den Lebendigen möge der Geist die Pauke als sein Zeichen wissen lassen. Damit die göttliche Herkunft nicht vergessen werde, möge ein Geist entstehen.
Der Mensch soll aus Lehm und dem Blut eines geschlachteten Gottes erschaffen werden. Mit der Pauke ist der Herzschlag gemeint. Mit dem aus Gott entstandenen Geist kommt Verstand in den Menschen. Der Text spielt hier mit den ähnlich klingenden babylonischen Wörtern Etemo, Geist, dem Gegenstück des Körpers, und Temo, Verstand. Nachdem die Muttergöttin das Gemisch aus Lehm und Blut hergestellt hat, versammeln sich die Anunna und die Igigi-Götter, um darauf zu spucken. Mit dem Hinzufügen des göttlichen Speichels ist die Schöpfung des Menschen abgeschlossen. Die Lasten der Götter werden ihm übertragen und die Menschheit bevölkert die Erde.
Im Atramchasis-Epos ist die Erschaffung des Menschen der Katalysator für ihre Vernichtung. Die Menschheit übernimmt, wie geplant, die Arbeitslast der Götter, doch wird ihr Lärm in den Göttern zu lästig. Daraufhin beschließen sie die Auslöschung ihrer Kreation durch die Sintflut. Ihr einziger Überlebender ist der dem biblischen Noah entsprechende Atramchasis, nach dem wir diese Erzählung heute benennen. Es gibt aber noch weitere Schöpfungserzählungen, die ganz andere Themen enthalten. In der sumerischen Dichtung Enki und Ninmach zum Beispiel findet sich eine Passage, die innerhalb der mesopotamischen Literatur bislang keine Parallelen hat, nämlich eine Ätiologie, das heißt Ursachenlehre, für Menschen mit Behinderungen. Der Text berichtet, wie die Götter nach der Erschaffung der Menschheit ein ausschweifendes Fest feiern. Die beiden Gottheiten Enki und Ninmach, angeheitert von reichlich Bier, beginnen einen Wettstreit. Die Muttergöttin Ninmach als Schöpferin des Menschenkörpers stellt sich als ausschlaggebend für das Gelingen der Schöpfung auf. Entscheidet sie doch über deren physische Erscheinung. Enki hingegen kontert, dass er für alle Kreaturen Ninmachs ein gutes Schicksal festlegen kann. Daraufhin schafft Ninmach aus dem Lehm des Apsu eine Reihe von 7 beeinträchtigten Menschen, denen Enki allen einen Platz auf der Welt findet. So wird zum Beispiel der Blinde als Sänger angestellt und der Lahme wird zum Schmied.
Die bisher hier vorgestellten literarischen Texte über Menschenschöpfung in Mesopotamien zeigen eine Vorstellung von Schöpfung, die man in der Theologie als lateinisch Formatio bezeichnet hat, die Formung des Menschen aus Lehm, Blut und Speichel durch die Götter. Viel schlechter belegt ist eine weitere Vorstellung, die als lateinisch immersio, das Hervorsprießen, bezeichnet wird. So pflanzt Gott Enlil im Hymnos auf die Spitzhacke menschliche Stecklinge im Areal seines Tempels ein, woraus die Sumerer wie Gras hervorwachsen. Dieser letzte Text zeigt, dass die Schöpfungsvorstellung in Mesopotamien nicht einheitlich war, sondern dass zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten unterschiedliche Vorstellungen existierten. Manche dieser Vorstellungen finden sich, so ähnlich und nicht zufällig, auch im Buch Genesis der Bibel wieder. So existierte auch nach biblischer Vorstellung vor Gottes Schöpfung bereits das Urwasser, so wie wir es im babylonischen Weltschöpfungsepos kennengelernt haben. Auch der biblische Gott erschafft den Menschen aus Erdboden, was dem Lehm in mesopotamischer Vorstellung entspricht. Auf diese Weise leben altorientalische Schöpfungsvorstellungen bis in unsere Kulturkreise hinein.
Das war die vierte Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über altorientalische Schöpfungsmythen. In der nächsten Folge schauen wir uns die reichhaltige keilschriftliche Überlieferung etwas genauer an. Was für Texte gibt es? Wie viele? Und was steht drin?